Matrix A aus K hoch N mal N. Also das heißt, Sie haben einen Körper K. Das ist das Skalarkörper. Aufgefasst eben als Skalarkörper eines Vektorraums. Und Sie haben eine Matrix mit N Zeilen und N Spalten. Und betrachten Sie folgende Abbildung. Die Abbildung F von K hoch. Was brauchen wir? Wir brauchen so viele Spalten von K hoch N nach K hoch M. Und diese Abbildung soll definiert sein, einfach durch Folgendes. Sie nehmen einen Vektor X aus K hoch N. Also das heißt, ein Vektor X mit N Einträgen, mit N Koordinaten. Die Koordinaten sind auf dem Körper K gewählt. Und Sie bilden das ab auf das Matrizenprodukt A mal X. Ja, Sie wissen, ein Vektor mit N Einträgen, also die Vektoren geschrieben als Spaltenvektoren, kann ich einen Vektor mit N Einträgen immer auffassen als N mal 1 Matrix. Das Matrizenprodukt hier ist also definiert. Sie haben eine N mal N Matrix multipliziert mit einer N mal 1 Matrix, das geht sich aus. Von den Dimensionen, was kommt heraus? Eine N mal 1 Matrix oder ein Vektor mit N Koordinaten. So, wenn man sich diese Abbildung jetzt anschaut, also das ist quasi unser F von X. Was für Eigenschaften besitzt diese Abbildung? Das heißt, welche Eigenschaften interessieren wir uns im Speziellen? Wenn Sie an den Vektorraum denken, also ein Vektorraum, also allgemein irgendeine Menge V, auf dieser Menge V gibt es eine Addition. Der Vektorraum bildet mit dieser Addition eine abelsche Gruppe. Und dann gibt es einen sogenannten Skalarkörper. Also das ist ein Körper eben, das heißt, dass auch der hat eine Addition und eine Multiplikation, die natürlich von der Vektoraddition verschieden sind, weil die hier Körperelemente betrachten. Und das ist der Skalarkörper. Und Sie dürfen also nicht nur Vektoren addieren mit der Vektorraumaddition, das ist also das erste Plus, sondern Sie dürfen Vektoren auch mit einem Skalar, mit einem Element aus diesem Körper multiplizieren und bekommen immer einen Vektorraum geliefert. Das ist also die skalare Multiplikation. Und die erfüllen gewisse Rechenregeln und so weiter, dann ist das ein Vektorraum. Das haben Sie letzte Woche kennengelernt. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich nach Eigenschaften von Abbildungen frage und wir zurückdenken, was hatten wir denn bei Gruppen, bei Körpern, Ringen etc. Da war eine besonders wichtige Abbildung, die Abbildungen, die uns die Struktur erhalten. Ja, das heißt also, wo ich, wenn ich zuerst eine Gruppe habe und dann abbilde, dann bin ich wieder in einer Gruppe und konkret in einer Untergruppe von einer größeren Gruppe. Voraussetzung, damit es funktioniert, damit die Struktur erhalten bleibt, möglicherweise wird es kleiner, also ein paar Elemente werden als neutrale Elemente abgebildet, da verschwindet was, aber die Struktur im Zielbereich ist wieder von derselben Art wie im Urbildbereich. Und die wichtigste Voraussetzung, damit das funktioniert, ist, dass die Funktion mit den Operationen verträglich ist. Ja, das heißt also, dass es egal sein muss, ob ich zuerst rechne im Definitionsbereich, dann abbinde, oder ob ich zuerst alle Elemente, die in meiner Rechnung irgendwie vorkommen, in den Bildbereich abbinde und dann dort die analogen Rechenschritte durchführe. Also Rechnen und Funktionsabbildung sind vertauschbar. Das bedeutet also, die Abbildung ist mit der Struktur der Menge. Ja, die eine Menge allein hat ja keine Struktur. Wenn Sie aber Operationen darauf haben und gewisse Gesetze, die da erfüllt sind, dann gibt es eine Struktur. Und die wird erhalten, wenn sie verträglich ist mit den Operationen. Das heißt, also beim Vektorraum gibt es zwei Operationen. Einerseits die Addition von Vektoren und andererseits die Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar. Und Verträglichkeit heißt also jetzt, wenn ich F nehme und anwende auf die Summe dann sollte da das Gleiche herauskommen, wie wenn ich zuerst die einzelnen Summanden abbinde. Und dann im Bildbereich summiere. Und genauso sollte das beim skalaren Produkt sein. Also wenn Sie f nehmen, Sie nehmen ein Skalar Lambda, multipliziert mit einem Vektor x, dann sollte es genauso gut sein, wie wenn ich den Vektor x zuerst abbilde und nachher mit dem Skalar Lambda multipliziere. Voraussetzung ist, wie Sie schon sehen, dass wir in einem Vektorraum mit demselben Skalarkörper landen, weil sonst können wir den Vektor f und x ja nicht mit dem Skalar Lambda aus dem Körper k multiplizieren, wenn der Skalarkörper in Abdauer ist. Also das muss dasselbe bleiben, aber wenn das erfüllt ist, dann ist das ein Homomorphismus, eine strukturerhaltende Abbindung, und im Kontext der Vektorräume nennt man Homomorphismen einfach lineare Abbildungen. Also so etwas ist eine lineare Abbildung, die das erfüllt. Ja, und Sie sehen, wenn Sie sich diese Abbildung hier anschauen, die erfüllt das, denn wenn ich eine Matrix A habe und ich wende sie an auf die Summe von zwei Vektoren, dann ist das genauso gut, wie wenn ich die beiden Vektoren mit A multipliziere und danach addiere. Warum gilt das? Ja, weil ich den Vektor, weil ich Vektoren als Matrizen auffassen kann, und dann ist das hier nichts anderes als das Distributivgesetz für die Matrizenmultiplikation. Ja, und das haben wir. Und wenn Sie A multipliziert mit Lambda mal x heißt also, jede Koordinate des Vektors x wird mit dem Skalar Lambda multipliziert. Wenn Sie das machen, Matrizenmultiplikation gibt immer Zeile mal entsprechende Spalte. Wenn in allen Summanden der Spalte ein Faktor Lambda steht, ja, dann steht er auch insgesamt in dem entsprechenden Produkt, also sich verbiegen. Das heißt, wir erhalten insgesamt in jedem Eintrag einen Faktor Lambda. Das ist also genauso gut, wie wenn ich zuerst A mit x multipliziere und erst danach den Faktor Lambda hinein multipliziere. Also das ist eine Abbildung, die strukturverträglich ist, wenn wir hier in einem Vektorraum sind und die Menge aller Vektoren mit n Koordinaten bildet einen Vektorraum über den Skalarkörper k, dann bilden sie ab in einen anderen Vektorraum, und das, was sie dort erhalten, ist quasi ein Unterraum von k hoch m. Ja, also allgemein können wir Folgendes aussprechen: wenn f eine Abbildung ist von v nach w und vw sind Vektorräume, dann sagen wir einfach, f heißt linear, wenn diese beiden Eigenschaften gelten, also das heißt, wenn f von x plus y gleich x plus gleich f von x plus f von y ist, und zwar für alle xy aus v, und gleichzeitig f von Lambda mal x gleich Lambda mal f von x ist, und zwar für alle x aus v und für alle Lambda aus dem Skalarkörper k. Also wenn diese beiden Gleichungen immer gelten, dann sprechen wir von einer linearen Abbildung. Das muss also jetzt nicht der spezielle Vektorraum k hoch n und k hoch m sein, sondern das können irgendwelche abstrakten Vektorräume sein über denselben Körper k. Ja, also Vektorräume über k muss das sein. Dasselbe Skalarkörper. Und sonst geht das natürlich nicht. So, wir haben es gesehen. Matrizen sind so etwas. Weitere lineare Abbildungen. Denken Sie beispielsweise an den Körper R2, also Vektorraum R2, das heißt also die Ebene, zweidimensionaler Anschauungsraum, und Jetzt nehmen Sie an, Sie haben also hier zwei Vektoren und die Abbildung, die Sie anwenden, ist eine Drehung. Sie drehen diese Vektoren um einen gewissen Winkel. Und dann ist das hier zu sich. Dann haben wir einen Drehwinkel und dann erhalten wir hier einen Vektor. Denselben Drehwinkel hier und wir erhalten einen anderen Vektor. Das wären also die Bilder dieser beiden Vektoren unter der Abbildung Drehung um einen gewissen Winkel. Und Sie sehen, was passiert, wenn ich hier die Summe bilde. Das wäre dann also dieser Vektor hier. Und wenn Sie hier die Summe bilden, auch wenn die Skizze jetzt nicht besonders exakt ist, aber Sie können sich ungefähr vorstellen, was da passiert, dass es ziemlich egal ist, ob ich zuerst die Summe bilde und die Summe nachher drehe um diesen Winkel oder zuerst die beiden Vektoren drehe und nachher die Summe bilde. Letztendlich ist der Übergang von der Summe zu dem immer der gleiche, das heißt die Drehung um den gegebenen Winkel. Also Drehungen beispielsweise sind auch lineare Abbildungen. Ja, Multiplikationen, Skalar habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, aber Sie können sich natürlich auch sofort überlegen, wenn ich hier einen Vektor habe und ich strecke ihn um einen gewissen Faktor, ja, meinetwegen, ich nehme ihn dreimal so lang und drehe ihn nachher, dann ist es genauso gut, wie wenn ich ihn vorher gedreht hätte und erst nachher um den Faktor 3 gestreckt hätte. Also das funktioniert auch. Es gelten also tatsächlich beide Gleichungen, die wir hier brauchen. Also Summenverträglichkeit und Verträglichkeit mit der Skalar und Multiplikation. Drehungen sind also lineare Abbildungen. Ebenso Spiegelungen. Spiegelungen sind auch linear. Projektionen. Was sind Projektionen? Projektionen sind folgendermaßen definiert. Sie haben einen Vektorraum, betrachten wir wieder den R2, der Einfachheit halber. Dann haben Sie zwei Unterräume ausgezeichnet. Hier einen Unterraum und sagen wir hier einen anderen Unterraum. Das ist also sagen wir, der Unterraum U, das ist der Unterraum W. Und unter einer Projektion versteht man jetzt Folgendes, dass jeder Vektor des Vektorraums V in Richtung W auf den Raum U projiziert wird. Das heißt also, wenn wir hier einen Vektor haben, die Richtung von W wird hier vorgegeben. Das heißt, das Bild landet einfach dort, wo wir unter U sind und wir projizieren in Richtung W. Das ist parallel hier. Wir projizieren in Richtung W und landen also da bei diesem Vektor hier als Bild. Und Sie sehen, das können Sie mit jedem Vektor so machen. Und die Abbildung, die so entsteht, heißt eine Projektion auf U in Richtung W. Ja, wohlgemerkt, also wenn Sie in einem höherdimensionalen Raum sind, ja, also in einem fünfdimensionalen Raum, und Ihre Richtung ist zweidimensional, dann kann man sich das vielleicht schlecht vorstellen. Aber man kann das Ganze auch so definiert, dass das Sinn macht, dass man also auch in Richtung eines mehrdimensionalen Raumes projiziert. Sie können sich zum Beispiel in R3 vorstellen, Sie haben eine Gerade, das ist der erste Unterraum, dann haben Sie eine Ebene, das ist der zweite Unterraum, und das ist Ihre Projektionsrichtung. Und das heißt, wenn ich einen Vektor habe, der hier hinzeigt, dann sage ich, dann lege ich einfach die Ebene durch den Endpunkt durch, und ich muss auf diese Gerade hin projizieren, die ich gegeben habe. Also man kann auch mehrdimensionale Richtungen angeben und in Richtung von solchen Richtungen projizieren. Also Projektionen sind relativ allgemeine Funktionen. Und auch Projektionen gehören auch zur Familie der linearen Abbildungen. Also da kann man sich auch überlegen, dass sie zuerst summieren und dann projizieren oder zuerst alles projizieren und dann summieren. und analoges Skalarprodukt, das ist dasselbe. Liefert immer dasselbe Ergebnis.
Ja, ist nicht so.
Ja, aber.
Eine wichtige Abbildung ist die sogenannte Koordinatenabbildung. Auch die ist linear. Was ist das? Sie haben einen Vektor und V und die Dimension von V sei kleiner als unendlich. Ja, einen endlich-dimensionalen Raum. Letzte Woche haben Sie gelernt, dass ein endlich-dimensionaler Raum immer eine Basis besitzt. Ja, nicht nur eine in der Regel, sondern viele Basen. Die Eigenschaft von solchen Basen ist einerseits, dass sie erzeugende Systeme sind. Das heißt, jeder Vektor aus V kann als Linearkombination der Basisvektoren dargestellt werden. Die zweite Eigenschaft einer Basis ist, sie sind linear unabhängig, also das sind lauter die Menge der Basisvektoren ist eine Menge, eine linear unabhängige Menge von Vektoren. Und die dritte Eigenschaft, die wichtig ist bei der Dimension, jede Basis hat gleich viele Elemente. Das heißt also, wenn der Vektorraum die Dimension n hat, dann gibt es eine Menge von n linear unabhängigen Vektoren. Welche eine Basis ist. Und jede Basis hat dann n Elemente. Also wie gesagt, eine Basis, da haben wir jetzt eine in diesem n-dimensionalen Raum. Das bedeutet, für alle V aus Groß-V gilt, dass V in der linearen Hülle der Basis ist. Ja, die lineare Hülle, das war also die Menge aller Linearkombinationen, die ich aus Basisvektoren bilden kann. Was ist eine Linearkombination? Eine Linearkombination ist eine formale Summe mit Skalar Lambda I vor den Basisvektoren Bi. I geht von 1 bis n. Jede solche formale Summe heißt Linearkombination. Und jede Linearkombination ist natürlich die Darstellung eines Vektors, weil Sie können natürlich jetzt diese Vektoren bestimmen. Lambda i mal bi, das ist einfach das Lambda i-fache des Basisvektors bi. Gemäß der Skalarmultiplikation ist das irgendein Vektor und dann summieren Sie endlich viele Vektoren auf und das ergibt wieder irgendeinen Vektor. Und eine Basis hat eben die Eigenschaft, dass jeder Vektor V dargestellt werden kann als Linearkombination der Basisvektoren. Wenn jetzt F eine lineare Abbildung ist, dann gilt natürlich das auch für die Linearkombinationen, dass F von Summe Lambda i bi das gleiche ist wie die Summe Lambda i f von bi. Hier sind ja nur endliche Summen involviert. Also das heißt, nach vollständiger Induktion können Sie diese Gesetze, die Sie für die Linearität brauchen, auch auf endliche Summen verallgemeinern, auf endliche Linearkombinationen. Also das heißt, lineare Abbildungen erhalten auch die das Rechnen mit Linearkombinationen im Bildbereich. Gut, aber zurück zur Koordinatenabbildung. Es ist also jetzt möglich, wenn wir einen Vektorraum V haben und auf diesem Vektorraum eine Basis B haben, das Ganze endlich-dimensional, dann kann jeder Vektor so dargestellt werden. Das heißt, jedem Vektor kann ich Skalare zuordnen. Ja, Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 und so weiter bis Lambda n. Denn diese Darstellung hier ist eindeutig. Ja, eine weitere Eigenschaft der Basis. Warum ist das eindeutig? Wir nehmen Sie an, V wäre gleich Lambda, Summe Lambda i bi und gleichzeitig Summe μ i bi. Und das wären zwei verschiedene Linearkombinationen, die ein und denselben Vektor V darstellen. Was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz ist, subtrahieren Sie die beiden Linearkombinationen und Sie erhalten Summe Lambda i minus μ i mal bi ist der Nullvektor. Der V minus V, das ist der Nullvektor. Das neutrale Element der Vektorraumaddition. Nun wissen wir aber, dass eine Basis aus linear unabhängigen Vektoren besteht. Diese Vektoren sind linear unabhängig, das heißt, wenn eine Linearkombination dieser Vektoren den Nullvektor ergibt, dann muss es sich um die triviale Linearkombination handeln. Ja, die triviale Linearkombination ist die, wo alle Skalare gleich Null sind, denn klarerweise, ja, trivialerweise sozusagen, ist die Summe 0 mal Bi, das ist immer der Nullvektor. Aber 0 mal irgendwas ist immer der Nullvektor in einem Vektorraum. Und wenn Sie den Nullvektor endlich oft aufsummieren, dann erhalten Sie wieder den Nullvektor. Das heißt also, diese Summe ist immer 0. Aber wenn die Vektoren linear unabhängig sind, dann ist das die einzige Möglichkeit, den Nullvektor darzustellen. Die Vektoren einer Basis sind linear unabhängig. Das heißt, diese Möglichkeit der Darstellung des Nullvektors muss einfach diese Möglichkeit sein, die einzige Möglichkeit. Das heißt, alle Skalare hier, Lambda I minus μ I, die müssen alle 0 sein. Also es folgt, dass Lambda I gleich μ I für alle I. Also die Darstellung bezüglich einer Basis ist immer eindeutig. Ja, dann kann ich aber hergehen und sagen, nehmen Sie einen Vektor V, der diese Darstellung besitzt, die ist eindeutig bestimmt, es gibt sie und sie ist eindeutig, und bilden Sie einfach ab auf den Vektor, gebildet aus diesem Skalar. Was haben Sie bekommen? Sie haben eine Abbildung bekommen, die wir mit Phi B bezeichnen. Vom Vektorraum V in den Vektorraum K hoch n. Ja, die Dimension von V, wie gesagt, die Dimension von V ist n. Ja, jetzt haben Sie eine Abbildung bekommen von V in den Vektorraum K hoch n mit dieser Eigenschaft hier. Also das ist die Abbildungsvorschrift. Phi b, warum Index b? Sie können sich vorstellen, das hängt von der Basis ab. Wenn ich eine andere Basis des Vektorraums nehme, dann kann ich den Vektor v natürlich wieder als Linearkombination dieser anderen Basisvektoren darstellen. Möglicherweise brauche ich aber dann andere Skalare, um diesen Vektor zu bekommen. Ja, im Allgemeinen wird es wohl so sein. Das heißt also, diese Abbildung hängt von der Basis, die wir ausgewählt haben, ab. Und das hier nennt man die Koordinatisierung von V bezüglich der Basis B. Sie können also, wenn Sie einen Vektor V haben und eine Basis B, können Sie diesen Vektor Koordinaten bezüglich der Basis B zuweisen und diese Zuordnung ist eindeutig. Und diese Zuordnung ist auch eine lineare Abfindung, wie man leicht sieht. Denn wenn Sie einen Vektor V nehmen und einen Vektor W und Sie addieren diese beiden Vektoren, dann schauen wir es uns kurz an. V ist also die Summe Lambda I, Bi und W ist die Summe μi bi. Ja, klarerweise ist V plus W die Summe dieser beiden Linearkombinationen. Also das heißt, V plus W ist nichts anderes als die Summe Lambda I plus μi mal bi. Und Sie sehen, was passiert, wenn ich die Koordinatenabbildung Phi b nun anwende. Phi b von v, das ist der Vektor gebildet aus den Lambda i's. Phi b von w, das ist der Vektor gebildet aus den μ i's. Die Summe der beiden ist einfach der Vektor gebildet aus den entsprechenden Summen und das ist genau das Phi b von v plus w. Ja, und ähnlich geht es mit der Skalarmultiplikation. Also das hier ist eine lineare Abbildung Sie ist nicht nur linear, sondern sie hat noch eine weitere Eigenschaft. Phi b ist eine lineare Bijektion. Denn wenn Sie zwei verschiedene Vektoren betrachten, unkoordinatisiert bezüglich einer Basis, wenn die Vektoren verschieden sind, dann müssen Ihre Darstellungen als Linearkombination der Basis auch verschieden sein. Ja, irgendwo muss es einen Unterschied geben, weil sonst kriegen Sie das selbst besser. Das heißt also, die Bilder bezüglich Phi B sind verschieden, die Abbildung ist also injektiv, umgekehrt ist sie surjektiv. Denn wenn Sie irgend so ein N-Tupel aus K und N auswählen, ja, dann haben Sie sofort die Linearkombination. Nehmen Sie einfach genau diese Skalare, die hier drinnen steht, und bilden Sie die entsprechende Linearkombination. Das ist natürlich das Urbild, das Sie bekommen. Das heißt, die Abbildung ist surjektiv, da jedes beliebige N-Tupel aus K und N auch als Bild austritt. Das ist also eine surjektive Abbildung und eine injektive, also eine bijektive Abbildung. Linearität, haben wir schon gesagt, heißt Verträglichkeit mit den Vektoroperationen. Das heißt, das Ganze ist ein Isomorphismus. Das ist ein Vektorraum. Isomorphismus. Und daher können wir Folgendes sagen: Der Vektorraum V ist isomorph zu K(n). Und wenn Sie zurückdenken an die Isomorphismen von Gruppen, Körpern etc., dann habe ich Ihnen gesagt, einen Isomorphismus, also das heißt, es gibt eine lineare Bijektion zwischen den beiden, das ist also die formale Definition. Etwas anschaulicher formuliert kann ich sagen, ein Isomorphismus kann ich auffassen als eine Umbenennung der Elemente. Ein K und N heißen die Vektoren halt so, und im ursprünglichen Vektorraum heißen sie halt so. Aber rechnen tun wir genauso. Das heißt also, im Wesentlichen ist das dasselbe. Es ist genau dieselbe Struktur. Die Elemente, mit denen man rechnet, die heißen mal anders. So, was sagt uns das jetzt? Wir haben einen n-dimensionalen Raum gehabt. Und einen n-dimensionalen Raum kann man mit der Koordinatenanbindung Phi B bezüglich irgendeiner ausgewählten Basis B koordinatisieren. Und auf die Art und Weise bekommen wir die Isomorphie. Das heißt also, wir können Folgendes sagen: Wenn die Dimension von V gleich n ist, dann folgt, dass V isomorph ist zu K n. Das heißt, wenn Sie einen Skalarkörper festlegen und alle endlich dimensionalen Vektorräume über diesen Skalarkörper betrachten, dann gibt es nur die Vektorräume K hoch n. Bis auf Isomorphie. Das ist ein wichtiges Resultat, denn das sagt uns ja gleichzeitig auch, dass wir uns immer auf das Rechnen mit konkreten Koordinaten zurückziehen können. Denn jeder Vektorraum, wie abstrakt auch immer er sein mag, ist letztendlich isomorph zu einem Vektorraum, wo alle Vektoren einfach nur Koordinatenspalten sind. Ja, solange wir endlich dimensional sind, geht das. Das heißt, endlich-dimensional reicht es, wenn wir bei irgendwelchen Überlegungen uns mit konkreten Zahlen oder Skalaren leichter tun, dann schauen wir einfach, wie ist es im Vektorraum K hoch n. Jeder andere Vektorraum ist eh isomorph dazu. Also reicht es, also immer im Konkreten zu bleiben. Das ist natürlich eine erhebliche Vereinfachung. Schauen wir uns folgende Abbildung noch einmal an. Die Abbildung durch Matrizen besteht von x gleich Matrix mal Vektor x. Und wir rechnen jetzt wieder in K und N. Ja, wir haben ja festgestellt, wir dürfen mit konkreten Koordinaten arbeiten. Also wir rechnen mit K und N und wir nehmen die kanonische Basis E auf den kanonischen Basisvektoren E1 bis EN. Also zur Erinnerung, was war das für Vektoren? E1 ist einfach der Vektor 1, 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter. E2 der Vektor 0, 1, 0, 0, 0, 0 und so weiter. Und En ist der halt, wo der 1 an der letzten Stelle steht. Das ist die kanonische Basis. Und was passiert, wenn wir jetzt f von ej berechnen? Dann ist es einfach a mal, und da gibt es eine Spalte, wo an einer Stelle, nämlich an der Stelle j, ein 1er steht und sonst sind überall 0. Was passiert, wenn ich jetzt eine Matrizenmultiplikation dieser Art durchführe? Wie geht das? Die Matrizenmultiplikation, Sie nehmen die Zeilen der Matrix der Reihe nach und multiplizieren sie mit diesem Vektor. Und zwar eben so immer Koordinate mal Koordinate. Und alle diese Produkte, die man so bekommt, werden ab. Das heißt, wenn Sie jetzt hier eine Zeile durchgehen, dann multiplizieren Sie fast immer mit 0. Und es gibt eigentlich nur ein einziges Produkt, das überlebt. Nämlich das, wo Sie die j-Koordinate des Zeilenvektors mit dem 1er, der an der j-Stelle des Vektors ej steht, multiplizieren. Das heißt, was bekommen Sie? Sie bekommen genau aj heraus, wenn wir die Matrix A schreiben als Spalte A1, A2 und so weiter bis AM. Das heißt also, wenn Sie eine Matrix multiplizieren mit dem j, den kanonischen Basisvektor, dann ist das Ergebnis, was Sie erhalten, genau die Spalte Nummer j dieser Matrix. Nun machen wir den umgekehrten Fall. Nehmen Sie eine Abbildung f von k auf n nach k auf n und diese Abbildung sei linear. Eine lineare Abbildung von k auf n nach k auf n. Und jetzt bilden Sie folgende Matrix. A sei die Matrix f von E1, f von E2 und so weiter, f von En. Sie nehmen also die Bilder der kanonischen Basisvektoren bezüglich der Abbildung f und schreiben diese Vektoren, die Sie da erhalten, einfach nebeneinander als Spalten einer Matrix. Was passiert jetzt, wenn Sie A auf einen Vektor x anwenden? Na, wenn Sie A auf einen Vektor x anwenden, dann passiert das Folgende. Dieser Vektor x, der kann natürlich dargestellt werden als, ja, Koordinatentupel mit Lambda 1 bis Lambda n. Wir sind ja im Vektorraum k hoch n. Wenn als Koordinatentupel dargestellt werden kann, dann können wir das auch gleichzeitig bezüglich der kanonischen Basis koordinatisieren. Dieses Koordinatentupel, Lambda 1 bis Lambda n, das ist natürlich nichts anderes als die Summe Lambda i mal i. Lambda 1 mal der Vektor 1, 0, 0, 0, dann bekommen Sie genau Lambda 1 in der ersten Koordinate. Plus Lambda 2 mal den Vektor, wo genau an der Stelle 2 dahinter steht, dann bekommen Sie genau Lambda 2 in der zweiten Koordinate. Genau wie man es haben will. Das heißt also, wenn Sie bezüglich der kanonischen Basis koordinatisieren, im Vektorraum k auf n, dann bekommen Sie genau die Tupel heraus, die Sie als Input eingegeben haben. Das heißt, also der Vektorraum ist quasi eine Koordinatisierung bezüglich der kanonischen Basis. So, das heißt AX, das ist eine lineare Abbildung. Das heißt, das hier ist nichts anderes als die Summe Lambda I A mal EI. Ja, Matrizen sind lineare Abbildungen, das heißt, ich kann Bilden von Linearkombinationen mit dem Abbilden vertauschen. Sie können also hier schreiben A mal Linearkombination, das ist aber dasselbe Linearkombination von A mal der entsprechenden Bilder, also die Bilder der kanonischen Klasse. So, was erhalten wir hier? Was ist das hier? A mal die i-te kanonische Spalte ergibt die i-te Spalte der Matrix. Das haben wir uns gerade zuerst überlegt. Die i-te Spalte der Matrix ist aber genau das Bild des i-ten kanonischen Basisvektors bezüglich f. Das heißt, also das hier ist einfach f von ei. So, was steht da jetzt? Dieses ax, das ist also gleich die Summe lambda i f von ei. F ist eine lineare Abbildung, das heißt, ich kann linear kombinieren und Abbildung vertauschen. Das Ganze ist also f von Summe lambda i ei. Die Summe lambda i ei, das war aber gleich x, das Ganze ist also f von x. Und Sie sehen, wir landen letztendlich da. F von x ist gleich a mal x. Was haben wir bekommen? Gegeben war eine beliebige lineare Abbildung von k auf n nach k auf m. Dann haben wir eine Matrix dazu gefunden, die genau diese lineare Abbildung beschreibt. Das heißt also, diese lineare Abbildung, die wir ganz am Anfang angeschaut haben, die linearen Abbildungen, die genau einer Matrix entsprechen, das sind bereits alle linearen Abbildungen. Denn wie Sie sehen, jede lineare Abbildung besitzt eine Matrix, die genau diese lineare Abbildung mit Hilfe der Matrizenmultiplikation realisiert. Und das können Sie auch in abstrakten Räumen machen. Wenn Sie irgendeine Funktion von V nach E betrachten und diese, also VB, irgendwelche abstrakten Vektorräume, irgendeine lineare Abbildung von V nach E, dann können Sie immer Folgendes machen. Koordinatisieren Sie bezüglich einer Basis Phi B und Sie landen in K hoch N. Wenn der Vektor auf V n-dimensional war, dann können Sie isomorph abbilden auf den Vektor auf K auf N, indem Sie eine Koordinatenabbildung auswählen. Ja, Sie wählen eine Basis aus und koordinatisieren bezüglich dieser Basis. Das gleiche können Sie machen hier, sagen wir Phi B', wählen Sie eine Basis B' auf dem Vektorraum W aus, koordinatisieren Sie den Vektorraum bezüglich W. Wenn der Vektorraum n-dimensional war, dann landen Sie im Vektorraum K auf N. Jetzt können Sie diese lineare Abbildung hier auch realisieren, dass ich eben das Phi B bzw. Phi B' dazwischen schalte. Also Sie erhalten hier eine Abbildung und die ist das Produkt von linearen Abbildungen. Denn wie komme ich von K auf N? Nach K auf M. Wir gehen zunächst einmal zurück in den Vektorraum V. Phi B ist bijektiv, das heißt, es gibt Inverse. Ich kann also auf Retour von meiner Koordinatenabbildung, ich kann also entkoordinatisieren, wenn Sie so wollen. Dann sind wir in V. Dann wenden wir F an und gehen damit nach B. Und danach koordinatisieren wir wieder bezüglich der ausgewählten Basis B' und erhalten genau diese Abbildung von K hoch N nach K hoch M. Das ist eine lineare Bijektion, das ist eine lineare Bijektion und das ist eine lineare Abbildung. Lineare Abbildungen, das sind Homomorphismen. Die Verknüpfung von Homomorphismen ist wieder ein Homomorphismus. Das heißt, die lineare Abbildung, die wir hier erhalten, ist ein Homomorphismus, ist also eine lineare Abbildung. Das ist linear. Und daher Es ist linear, es ist linear von Kfn in den Vektor von Kfn. Daher gibt es eine Matrix dazu. Also das heißt, wir bekommen eine Matrix A, die genau diese lineare Abbildung beschreibt. Und letztendlich ist nichts passiert, außer dass wir F beschrieben haben, bezüglich zwei Koordinatisierungen, die wir vorher ausgewählt haben. Das heißt, Sie können jede lineare Abbildung auch über abstrakten Vektorräumen durch Matrizen beschreiben, wenn Sie in diesen abstrakten Vektorräumen, also im Definitionsbereich und im Bildbereich, jeweils eine Basis auszeichnen. Und dann können Sie also alles, was mit linearen Abbildungen zu tun hat, immer reduzieren auf Matrizenrechnung. Tut damit blöd.